Das lange Interview.
Mit Sarah Frühhoff, hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde Interview von der Leipziger Buchmesse. Nur auf das, was ich selber tue, kann ich rechnen, sagte einmal Rosa Luxemburg. Und damit hat sie den Nerv vieler Frauen ihrer Zeit, aber auch noch Jahrzehnte danach getroffen. Den Internationalen Frauentag, den Rosa Luxemburg mit initiiert hat, haben Frauen weltweit dieses Jahr zum 100. Mal begangen. Ich kann mir gut vorstellen, dass mein heutiger M19 Gast an diesem 8. März wenig Zeit hatte, den Tag richtig zu zelebrieren. Schließlich ist sie nicht nur Professorin außer Dienst, Institutsvorsitzende, Ehefrau, Mutter und Großmutter. Sie ist auch frauenpolitisch engagiert und gibt zahlreiche feministische Schriften heraus. Briefe aus der Ferne heißt das von ihr herausgegebene Buch über den Feminismus im 21. Jahrhundert. Und obwohl sie so viel zu tun hat, hat sie sogar noch Zeit, uns hier auf der Leipziger Buchmesse einen Besuch abzustatten. Jetzt hier neben mir auf dem roten Mephisto 97.6 Sofa, Frigga Haug. Herzlich willkommen. Frau Haug, wie haben Sie denn nun tatsächlich den Frauentag am 8. März gefeiert, zelebriert?
Ich war im Rathaus von Hamburg, wo es eine riesige Veranstaltung gab. Da kamen 1200 Frauen, aber nur 340 passten in den entsprechenden Senatssaal. Und das Thema war natürlich Internationaler Frauentag und alle Fraktionen waren gleichzeitig anwesend und haben über die Möglichkeiten von Frauenbefreiung, die Dringlichkeit der Frauenfrage und so weiter diskutiert.
Wenn ich einen Blick auf das Buchcover von Briefe aus der Ferne werfe, sehe ich unsere Weltkugel umrahmt von weiblichen Geschlechtszeichen. Feministinnen von 6 Kontinenten haben Beiträge für das neue Buch geschrieben. Ist der Feminismus mittlerweile überall angekommen?
Das ist fast umgekehrt. Der Feminismus war schon lange überall. Und zwar weltweit seit etwa 1969. Und zwischendurch ist er ein wenig abgeflacht und jetzt entzündet er sich neu.
Im vergangenen Jahr schrieben Sie in einem Aufsatz, die Suche nach Frauenstärken gleich der nach dem Gral. Ist es wirklich so schwer, weibliche Stärken zu benennen?
Ja, weil Frauen ja als schwaches Geschlecht auch selbst eigentlich das ein bisschen verinnerlicht haben, dass sie eher hilflos sind oder eher Sachen nicht können oder nicht anpacken wollen. Das ist vielleicht bei euch anders, aber die Suche nach Stärken von Frauen kommt gleich leicht in den Geruch, dass man ihnen ein starkes Wesen oder so zuschreibt, so wie im Matriarchat oder Muttergottheiten und so weiter, was man auch vermeiden möchte. Und so ist die Suche nach ihren Stärken, sucht ja nicht, wie sie leistungsfähig sind, wie Männer in dieser Gesellschaft oder so, sondern was anderes an ihnen bemerkenswert und aufzuheben ist.
Welche Stärken würden Sie den Frauen denn zuschreiben?
Also ich würde annehmen, dass Frauen aufgrund der Erwartungen, die an sie gestellt werden und aufgrund der Aufgaben, die sie übernehmen und aufgrund ihrer Rolle im Reproduktionsprozess, also dass sie Kinder bekommen, dass sie eher zu Solidarität fähig sind, weniger nach Kosten-Nutzen-Kalkül sich verhalten, eher so wie ihr die Sachen übernehmen, einfach weil sie notwendig sind. Und dies finde ich eine unglaublich starke Tugend.
Eine Schwäche ist ja vielleicht, oder auch vielleicht eher ein Klischee, dass Frauen nicht gerne über Alter sprechen. In Ihrem Fall möchte ich das aber gern mal ignorieren. Sie können in Ihren 73 Jahren auf ein langes Leben zurückblicken. Meine Kollegin Sina Maisgeil fasst für uns kurz einige Stationen zusammen.
Frigga Haug wurde 1937 in Mülheim an der Ruhr geboren, wo sie auch aufwuchs. Nach dem Abitur studierte sie an der Freien Universität Berlin und promovierte in Psychologie. Während der Studentenbewegung 1968 arbeitete sie am Psychologischen Institut der FU Berlin und beteiligte sich an der Frauenbewegung, zum Beispiel im Aktionsrat zur Befreiung der Frau. Bereits 10 Jahre zuvor hatte Frigga Haug die wissenschaftliche Zeitschrift Das Argument mitgegründet. Für die Zeitschrift arbeitet sie bis heute als eine der Mitherausgeberinnen. In den 70er und 80er Jahren arbeitete Frigga Haug an der Methode der kollektiven Erinnerungsarbeit. Sie kritisierte soziale Rollenbilder und publizierte zu Feminismus und Ideologiekritik. Sie engagiert sich unter anderem in der Anti-Atom-Bewegung und in der Erwachsenenbildung bei Gewerkschaften und Kirche. Bis 2001 lehrte Frigga Haug an der Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik und hatte weltweit zahlreiche Gastprofessuren. Seit 2006 gehört sie zu den Mitherausgeberinnen des historisch-kritischen Wörterbuches des Marxismus, in dem Begriffe rund um die politische Sichtweise erklärt werden. Frigga Haug ist bis heute Vorsitzende des Instituts für kritische Theorie in Berlin und Geschäftsführerin beim Argument Verlag. Außerdem engagiert sie sich im globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC. Politisch ist Frigga Haug im feministischen Beirat der Partei Die Linke aktiv. Seit 1965 ist sie mit dem Wissenschaftler Wolfgang Fritz Haug verheiratet, mit dem sie heute in Esslingen am Neckar lebt.
Der Feminismus ist also schon lange ein Thema in Ihrem Leben. Wann sind Sie dazu gekommen? Gab es da ein bestimmtes Erlebnis?
Ja, das gab es. Ich habe, als ich an die Universität kam, gedacht, dass mein Leben vor mir liegt, offen, ein Projekt, ich aussuchen kann, was ich will. Und das ging auch eine ganze Weile gut so, bis ich eine Tochter bekam. Und plötzlich saß ich in einer Sackgasse. Damals gab es noch keine Kinderkrippen, Kindergärten. Und ich konnte das Kind nicht einfach wegschmeißen, weil ich es ja auch liebte. Und insofern war plötzlich alles zu Ende. Ich konnte nicht mal mein Studium abschließen, sondern ich saß direkt in der Falle und wusste, dass etwas ganz strukturell nicht in Ordnung ist und ich etwas dagegen tun muss. Und das war 1969 und dann kam die Frauenbewegung und da war ich sofort mittendrin und vorne dran.
Und was haben Sie dann getan?
Ich bin in den Aktionsrat zur Befreiung der Frau gegangen. Und damals war das üblich, dass wir glaubten, die Frauen können dann politisch eingreifen, wenn sie genauso klug und belesen sind wie die Männer. Wir glaubten, die wären das. Und infolgedessen habe ich lauter Schulungsgruppen gegründet, die zur Ausbildung und Weiterbildung und politischen Bildung von Frauen da waren. Aber wir haben natürlich zusammengearbeitet und sind zusammen verreist und haben zusammen Ferien gemacht und zusammen gegessen und gelebt, sodass die Frauenfrage sich für uns sehr viel sinnlicher stellte als nur aus Büchern.
Belesen sind Sie auf jeden Fall. Sie ziehen heute noch Virginia Woolf als Lektüre heran. Woher kommt denn Ihre Begeisterung für die britische Schriftstellerin?
Virginia Woolf hat einen wunderbaren Essay geschrieben, der heißt Die drei Guineen. Da fragt sie, das ist das fiktiv, der ist ganz kurz, den können alle lesen. Lässt sie einen Mann fragen, wie können Sie uns helfen, den Krieg zu verhindern? Das war vor dem Zweiten Weltkrieg. Und diese Frage benutzt sie, um die Lage der Frauen in der damaligen Zeit durchzugehen. Also sie durften keine Ausbildung machen, es gab keine Frauenuniversitäten, sie durften keine Berufstätigkeit ergreifen. Das kriegt man alles vorgeführt unter dieser Frage, was können wir tun, um den Krieg zu verhindern? Und sie kommt zu dem Ergebnis da drin, erstens haben wir gar keine Stellung in der Gesellschaft, die das ermöglichen würde. Und zweitens, wenn wir erst so weit sind, dass wir das können, können wir euch überhaupt nicht unterstützen, weil wir erst unsere eigene Stimme finden müssen, unsere eigene Weise in die Gesellschaft zu gehen. Denn eure Colleges, in die wir nicht dürfen, die erziehen die Menschen zu Konkurrenz, Eifersucht, Eigentumswahn. Und das ist nicht das, was wir brauchen. Eure Berufstätigkeiten, die erziehen euch zu Rastlosigkeit, Hetze. Und vor allen Dingen habt ihr keine Zeit mehr für Liebe und für die anderen Menschen. Also können wir das auch nicht brauchen. Also brauchen wir etwas Neues und Eigenes, statt um den Baum des Eigentums zu tanzen. Das finde ich ein wirklich eindrücklicher Text von 1934.
Virginia Woolf, eine starke Frau. Welche anderen Frauen haben Sie denn noch beeindruckt?
Also seit langem arbeite ich mit Rosa Luxemburg. Die gefällt mir, je mehr ich von ihr lese, desto besser. Als ich anfing, sie zu lesen, hat mich irritiert, dass sie für die Frauenfrage und für den Feminismus überhaupt nichts übrig hatte. Aber dann habe ich gemerkt, dass in ihrer Weise, die Politik anzugehen, ihre Art, Politik von unten zu machen, die Menschen zum Politikfähigkeit zu erziehen und so lauter Möglichkeiten sind, die für Frauenpolitik äußerst aktuell sind. Und seither ist Rosa Luxemburg für mich die wichtigste politische Quelle. Ich habe auch ein Buch geschrieben, was heißt Rosa Luxemburg und die Kunst der Politik.
Und welche Frauen würden Sie sagen, auch in der heutigen Zeit beeindrucken Sie besonders? Es gibt ja viele, auch zum Beispiel, wir haben eine Bundeskanzlerin zurzeit. Wen würden Sie sich da als Vorbild nehmen?
Also jetzt, wo wir hören, dass ich schon 73 bin, habe ich eigentlich keine Vorbilder in diesem direkten Sinn mehr, sodass mich beeindrucken die vielen jungen Frauen, die jetzt plötzlich anfangen, sich politisch zu bewegen. Ich arbeite ja in der Linken und da gibt es wunderbare Frauen, die alle sowohl lernen als auch sich äußern, unerschrocken sind, die Sachen ergreifen, die beeindrucken mich.
Wir haben eben schon über Ihre Zeit in den 68er-Bewegung gesprochen. Was denken Sie, hat es sich gelohnt für die Generation heute, Ihr Einsatz?
Also das ist die Frage, was bleibt eigentlich von 68? 68 sind ja zwei Elemente. Also es ist die 68er-Bewegung ist ja nicht nur die Frauenbewegung, und ich kam aus der sozialistischen und Studierendenbewegung, die ungeheure Mengen von Tabus gebrochen hat und eine andere Zivilgesellschaft ermöglicht hat oder erstritten hat. Darinnen tauchte die Frauenbewegung auf, in der ich war. Und wir haben Sachen gemacht, die man heute sich nicht vorstellen kann, dass sie notwendig sind. Zum Beispiel durfte man damals als Frau nicht allein verreisen. Man durfte nicht auf der Straße rauchen. Man durfte nicht abends in einer Kneipe erwischt werden. Und dieses haben wir alles gemacht. In großen Pulks sind wir durch die Kneipen Berlins gezogen und haben alle möglichen rigorosen Normvorstellungen der bürgerlichen Gesellschaft, wie eine Frau sein muss, mit Füßen getreten. Was ist davon geblieben? Ich glaube, nachhaltig ist geblieben, dass niemand mehr heute denken würde, dass Hausarbeit keine Arbeit ist, also die Anerkennung der Hausarbeit, dass die Qualifizierung der Frauen eine Selbstverständlichkeit ist, würde ich auch sagen, ist ein Ergebnis der Frauenbewegung. Die Berufstätigkeit der Frauen, das kann man sich hier auch nicht mehr vorstellen, dass das bis in die 70er Jahre von der Erlaubnis des Ehemanns abhängig war, dass man berufstätig sein durfte. Und ich verdiente schon Geld, als ich noch kein eigenes Konto haben durfte. Also all dieses geht aufs Konto der Frauenbewegung.
Haben Sie denn das Gefühl, dass vor allen Dingen meine Generation, ich gehöre ja dazu, das noch würdigt, was aus der 68er-Bewegung übrig geblieben ist, wofür Sie gekämpft haben?
Ich glaube nicht, dass das Wort würdigen das Richtige ist. Wenn man selbstverständlich in einem anderen, weniger rigide moralischen Klima aufwächst, warum soll man dann würdigen, dass es da einen Bildersturz gab dazwischen? Aber ich versuche mal die Frage umzuformulieren. Ich denke, dass diese Generation, zu der ihr gehört, viele von euch, die hier sitzt, eine ist, die mit dem Bild von Feminismus aufgewachsen ist. Dieses sind die lila Latzhosen-Veteraninnen, graue, frustrierte Mütter, langweilige, männerhassende Typen. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Lust und Sex und sonst was, das ist unsere Perspektive. Und dieses Bild von Feminismus ist natürlich eine Kombination der Medien. Die haben sehr viel dazu getan, dass nach 89 die Leerstelle, die der verschwundene Sozialismus schlug, nicht mit Feminismus besetzt wurde. Also jeder Gedanke musste gebannt werden, weil natürlich der Feminismus was mit sozialistischer Perspektive zu tun hat. Also musste das erstmal gekappt werden, unterstützt durch Alice Schwarzer, die als ein Organ Emma hat, welches sich dem Männerhass verschrieben hat. Und dann kommen natürlich die Nachwachsenden und sagen, Männerhass, was wolltet ihr? Das ist nicht unsere Perspektive.
Vielen Dank. Heute zu Gast im langen Interview bei Mephisto 97.6 ist die Wissenschaftlerin und Feministin Frigga Haug. Wir sprechen gleich noch ausführlicher über ihre wissenschaftliche Arbeit. Zuerst aber einmal ein wenig Musik. Hier ist Village Dance von Black Moss Night. Heute im 19 das lange Interview mit der Soziologin und Psychologin Frigga Haug. Sie sitzt bei mir auf dem roten Mephisto 97.6 Sofa auf der Buchmesse. Wir haben eben schon darüber gesprochen, woher ihr Interesse für den Feminismus kommt. Nun geht es um ihre wissenschaftliche Arbeit. Frau Haug, Sie haben 1980 den Aufsatz Frauen Opfer oder Täter geschrieben. Darin diskutieren Sie die Frage, warum sich Frauen oft als Opfer der männlichen Gesellschaft betrachten. Wann sind denn Frauen Ihrer Meinung nach Opfer? In welchen Situationen?
Also dieser Text ist ein Eingriff in die normale linke Politik seit Beginn der Arbeiterbewegung eigentlich, dass Frauen befreit werden. Die befreien sich nicht selbst, sondern die Arbeiterklasse geht heran und befreit auch die Frauen. Und gegen den allgemeinen in der Gesellschaft verankerten Gedanken, dass sie Opfer zum Beispiel der Gewalt der Männer sind oder Opfer des Patriarchats oder bestenfalls der kapitalistischen Verhältnisse. Und meine Frage war damals, das ist doch ganz schrecklich, wenn immer diese Jammerreden gehalten werden, also ich bin das Opfer von X und Y, oder auch wenn immer wieder bis heute die Zahlen aufgezählt werden, die jeder kennt und dann ganz gelangweilt und gähnend sich abwendet, nämlich Frauen verdienen nur 73% dessen, was Männer verdienen und haben nur 20% der entsprechenden Entscheidungsgremien und sie bilden den Sockel der Armut und sie sind 50% alleinerziehende Mütter und so weiter. Wenn man das liest, hört man sofort auf, gähnt und niemand ist davon aktiviert. Und ich habe überlegt, wie muss denn eigentlich ein Aktivierungsdispositiv aussehen und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass sich Opfern selber ist doch auch eine Tat. Frauen, was wir fragen müssen ist, warum setzen sie sich nicht zur Wehr? Das ist doch gar nicht möglich in einer Gesellschaft, wo nicht das Militär hinter einer jeden von uns steht, dass sie zu dieser Gesellschaft Ja sagen statt Nein. Also ist die entscheidende Frage, was muss geschehen, dass Frauen sich zur Wehr setzen? Das beinhaltet dieser winzige Text, Opfer oder Täter, der hat nur 7 Seiten, wurde in 11 Sprachen übersetzt und ging wie ein Ruck durch die Bewegung, vor allen Dingen der gewöhnlichen Linken, weil die darin etwas erkannten, was ich damals gar nicht bewusst durchdacht hatte, nämlich, dass es eine Absage gegen die Stellvertreterpolitik ist. Dass es also nicht darum gehen kann, dass die Männer für die Frauen die Befreiung erringen, sondern, wie Peter Weiß das gesagt hat, wenn wir uns nicht selbst befreien, bleibt es für uns ohne Folgen.
Sie haben gerade gesagt, es muss was geschehen. Was muss denn geschehen?
Dass die Frauen sich zur Wehr setzen, dass sie Nein sagen, dass sie ihr Leben ergreifen, dass sie sich zusammenschließen, dass sie für eine andere Kultur streiten und in der Hauptsache eigentlich Nein sagen.
Wie sind Ihre Ansichten, wie ist dieser Aufsatz damals angekommen in der Gesellschaft? Wie war das Feedback?
Ungeheuerlich. Das habe ich gerade versucht zu sagen. Die Organisationen der Arbeiterbewegung, also beide Parteien, Gewerkschaften, deren Medien haben etwa 15 Jahre eine Kampagne dagegen geführt, weil ihnen ganz klar war, dass das die Säge, die Axt an dem Baum der stellvertretenden Politik war. Frauen wollten ihre Politik plötzlich selber machen. Die Frauen sind in großen Mengen aus diesen linken Organisationen ausgetreten und haben gesagt, wenn ihr weiter uns herumschubst und für uns bestimmt, wie wir zu sein haben und wie unsere Politik sein muss. Die Männer haben damals die Idee gehabt in den Parteien und Gremien, dass zum Beispiel sie bestimmen, was gelesen wird, welche Bücher auf den Tischen verkauft werden, welche politischen Veranstaltungen überhaupt richtig und wichtig und nach vorn weisend sind. Und dann wurden die Frauen alle aufmüpfig. Es gab also eine Kampagne dagegen. Und zwar mit der Behauptung, das sei kleinbürgerlich und weicht vom Klassenstandpunkt ab und so weiter. Und es gab eine ungeheure Begeisterung unter den Frauen und einen Zusammenschluss und der Beginn einer wirklich militanten Oppositionspolitik.
Wie sehen Sie denn die Opferrolle heute? Was hat sich denn verändert seitdem?
Die Frage meint, sind Frauen immer noch so militant und das ist eine schwierige Frage für mich, weil die Frauenbewegung, ich sprach jetzt mitten aus der Bewegung, da sind alle Frauen militant. Wir haben Kongresse gemacht oder sagen wir mal eine Frauenveranstaltung, da kommen 200, 300 Frauen hin Und die hören sich das nicht an und sagen, das ist ja ganz nett gewesen, interessiert mich, gehe ich vielleicht nochmal hin. Sondern sie gehen raus und sagen, so, auf meinem Dorf auch eine Frauengruppe, in meiner Stadt zwei Frauengruppen. Ich möchte folgende Initiative starten. Wir machen am schwarzen Brett dies und jenes, sodass aus einer Veranstaltung von 200 Frauen 200 neue Gruppen entstehen. Das ist Bewegung. Und alle können etwas und alle ergreifen das. Diese Art von Frauenbewegung gibt es nicht mehr. Deswegen kann ich nicht sagen, die Frauen sind gleichmäßig militant. Nicht wahr? Sie sind so nicht mehr.
Frauen haben es aber immer noch schwer, sich in den Vorstandsetagen großer Unternehmen zu etablieren, zu behaupten. Darüber wurde in letzter Zeit viel diskutiert. Helfen da dann Frauenquoten?
Also Die Quote ist ja eine sehr umstrittene Sache. Ich bin energisch für die Quote, soweit man sie als Mittel einsetzt. Keinesfalls als Ziel, weil es da ja eine dumme Idee ist. Wir wollten die Gesellschaft so, wie sie ist, nur hälftig auf Frauen und Männer geteilt. Ansonsten könnte alles bleiben, wie es ist. Aber gleichzeitig braucht man die Quote, weil Frauen sonst überhaupt keinen Stand irgendwo kriegen, um für andere Ziele zu kämpfen. Sag ich mal sehr kurz, Frauen sind eher für eine alternative Gesellschaft. Aber von welchem Standpunkt aus? Und den Standpunkt müssen Sie erringen durch solche mechanischen, bürokratischen Mittel wie eine Quote.
Was entgegnen Sie denn einer Frau, die Ihnen sagen würde und gegen die Frauenquote stimmen würde, ich möchte keine Quotenfrau sein?
Das ist auch eine ganz übliche Reaktion. Damals haben die Medien sind Sturm gelaufen gegen die Quote. Ich war auch sehr zweifelnd und haben lauter solche neuen Worte gewählt wie Quotille, Quotitis, als Krankheit, als solche, die umgeht und so weiter, und haben versucht, den Frauen das madig zu machen und klar zu machen, eine Frau, die die Quote nötig hat, taugt sowieso nichts. Insofern war das eine Herausforderung für die Frauen zu sagen, ich zum Beispiel, ich habe nicht über Feminismus und Frauenforschung versucht, eine Professorinnenstelle zu bekommen, sondern über Arbeitsforschung, um zu zeigen, ich kann das, was ihr könnt, schon lange. Und Feminismus war sozusagen das Nebengleis. Aber es ist das Allerlustigste, was man machen kann in solchen Fällen, ist, man liest die Kampagnen gegen die Quote. Man liest, was sie im Einzelnen dazu zu sagen haben, die bürgerlichen Medien zum Beispiel. Und das absolut Spannende da drin ist, die zentrale Botschaft ist, Frauen kommen doch nicht von irgendwoher, sondern wenn sie weggehen, um über die Quote verschiedene Posten zu erringen, dann fehlen sie dort, wo sie waren. Und unsere Gesellschaft wird leider grausam und kalt. Die Quote ist eine statistische Größe. Das wird alles mathematisch und schaurig. Und durch diese Art zu argumentieren, erkennt man natürlich, dass sie wirklich Angst haben vor dem Eingreifen der Frauen in die gesamte gesellschaftliche Politik. Deswegen bin ich energisch für die Quote.
Es gibt aber auch Frauen, die es geschafft haben, in die Politik einzugreifen. Zum Beispiel die erzkonservative US-Politikerin Sarah Palin oder Arbeitsministerin Ursula von der Leyen. Die rufen ja aber zu einer Art Mutterschaftsfeminismus auf. Ist das die neue Generation von Feministinnen?
Das ist etwas differenzierter. Ursula von der Leyen ruft nicht zum Mutterschaftsfeminismus auf, sondern zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, kurz zu Stress für Frauen. Die Sarah Palin, aber auch Eva Herrmann oder Christa Müller von der Linken, die sind für einen Mutterschaftsfeminismus. Das ist erzreaktionär oder wie Bloch gesagt hat, sie wollen uns Frauen lebendigen Leibes ans Kreuz der Geschichte nageln. Das ist also etwas, für das wir auf gar keinen Fall uns stark machen können.
Wie passen denn Muttersein und Feminismus zusammen? Sie kennen das ja auch.
Es ist schwierig. Es ist schwierig und das Beste, was man tun kann, ist erstens natürlich für bessere Kinderkrippen und Kindergärten zu streiten, aber auch für größere Kollektive, Mehrgenerationenhäuser, wo die Großeltern mit Lust und Liebe einspringen oder Kollektive, wo das im Wechsel gehen kann. Denn eine erwachsene Frau auf ein Kind ist sowieso Unfug.
Ihr Mann, Sie sind ja verheiratet. Was sagt der denn eigentlich zu Ihrem feministischen Engagement?
Also politisch unterstützt er mich und findet das notwendig. Außerdem findet er mit etwas Wehmut in der Stimme, dass den Frauen die Zukunft gehört und nicht den Männern, die die Privilegien bisher hatten und die ganze Gesellschaft ziemlich doch in den Dreck geritten haben. Also er ist ein Fanatiker der Vorstellung, den Frauen gehört die Zukunft. Wenn es auf wissenschaftlich-theoretische Einzelheiten ankommt, ist es hart, mit ihm zu kämpfen. Er ist sehr, sehr qualifiziert, aber als ich versucht habe, den Begriff Produktionsverhältnisse auf die Frage der Frauen, also auf die Produktion des Lebens auszudehnen, habe ich, glaube ich, 4 Jahre gebraucht, um ihn davon zu überzeugen, dass das genau die strategische Stelle ist, an der wir kämpfen müssen.
Nach dem nächsten Musikstück sprechen wir ausführlich über Ihr neuestes Projekt Briefe aus der Ferne. Ein von Ihnen herausgegebenes Buch mit Aufsätzen über Politik und Feminismus im 21. Jahrhundert. Zuvor aber Musik von Enya mit dem Song Tempus Vernum.
Mephisto 97.6 M19, das lange Interview.
Heute mit Frigga Haug. Wir haben eben schon Ihr neues Buch angesprochen, Briefe aus der Ferne heißt es. Meine Kollegin Sina Maisgeier hat den Inhalt ganz kurz zusammengefasst.
Im Buch Briefe aus der Ferne, Anforderungen an ein feministisches Projekt heute, kommen 49 Feministinnen aus 13 Ländern zu Wort. Die Fragestellung lautet, wo stehen die Frauen im 21. Jahrhundert? Und welche Möglichkeiten hat ein linkes politisches Projekt in der Welt? Es äußern sich Wissenschaftlerinnen und Theoretikerinnen aus verschiedenen Fachbereichen, aber auch Journalistinnen, Autorinnen und Politikerinnen des linken Spektrums. Es gibt sowohl Aufsätze und Manifeste mit konkreten Handlungsvorschlägen, als auch kurze, an die Herausgeberin gerichtete Briefe. Die Autorinnen machen Bestandsaufnahmen, äußern Hoffnungen und sparen nicht an resignierten Äußerungen. Es sind antikapitalistische Beiträge, die unterschiedliche Lösungswege für die teilweise prekäre Situation der Frauen in der Welt aufzeigen. Die Leser erhalten Einblicke in feministische Aktivitäten in Brasilien, Indien, Spanien, Ghana, Großbritannien und weiteren Ländern. Die Schreiberinnen machen auf Probleme aufmerksam und stellen alternative Politik und Lebensformen vor. Die Herausgeberin Frigga Haug selbst äußert sich kurz über die Geschichte des Feminismus. Dort liegt eine weitere Besonderheit von Briefe aus der Ferne. Es kommen nicht nur sogenannte Alt-68er-Feministinnen zu Wort, sondern auch junge Frauen, die zum Teil andere feministische Ansichten besitzen. Das theoretische Spektrum reicht bis hin zu poststrukturalistischen Beiträgen, unter anderem von der Amerikanerin Judith Butler. Frigga Haugs Projekt führt Frauen vom gesamten Globus in einer Fragestellung zusammen. Die Beiträge sind fokussiert und knapp gehalten. Gleichberechtigung gegen Unterdrückung, neue politische und wirtschaftliche Denkweisen sowie Vielfalt und Freiheit in Familienformen zählen zu den Hauptforderungen der 49 Schriftstücke.
Sie eröffnen Ihr Buch Briefe aus der Ferne mit Anspielung auf den kommunistischen Politiker Lenin. Der schrieb im Frühjahr 1917 auch Briefe aus der Ferne, und zwar für die bolschewistische Zeitung Pravda. Was haben denn Lenin und Feminismus eigentlich miteinander zu tun?
Also ich hatte erst das Projekt, dass ich diese Frauen in aller Welt angeschrieben habe, und zwar Aktivistinnen im Wesentlichen, dass sie sich dazu äußern, wie eigentlich unsere Partei, die Linke, sich ändern müsste, um feministisch zu sein. Also welche Möglichkeiten gibt es, Feminismus mit der Linken zu verknüpfen, und welche Anforderungen würde man stellen an ein feministisches, linkes feministisches Projekt heute? Das war die Frage, die sie bekommen haben. Und dazu eine Zusammenfassung des Buches Die Vier in einem Perspektive, zu dem wir offenbar später noch etwas sagen. Und als ich diese Briefe bekam, jeden Tag 3 bis 4, sodass es dann, bis es 47 waren, überall über den Globus verteilt, 6 Kontinente, 19 Länder, da dachte ich, ich muss die Briefe aus der Ferne nennen, weil dieser Titel ein fernes Sehnsuchtsecho in mir hervorrief. Ich wusste aber nicht, woher der kam. Und dann sagte jemand, das kannst du nicht machen, das ist ja von Lenin. Und also habe ich eine Umfrage gemacht unter mehreren Frauen, mit denen ich zusammenarbeite. Was würdet ihr davon halten, wenn ich das Projekt wie Lenin, Briefe aus der Ferne, nenne? Und die meisten fanden das exotisch, oder das ist vielleicht nicht das Tollste, du wirst vielleicht kein Echo kriegen. Und eine sagte, wenn du das machst, der erinnert mich an Blut und Terror und Gewalt, dann steige ich überhaupt ganz aus. Und dann dachte ich, also dann muss ich den Titel zurücknehmen, aber jetzt will ich doch lieber erstmal lesen, was er eigentlich geschrieben hat. Nicht schlechterdings, ich wusste schon, wer Lenin war, sondern in den Briefen aus der Ferne geschrieben hat, sodass ich das rechtfertigen kann, den Titel zu behalten oder nicht. Und das war eine wirkliche Offenbarung für mich, weil nämlich er gibt da drin Ratschläge an die Revolution in Russland. Er sitzt in der Schweiz im Exil der verfluchten Ferne und sagt jetzt, wie sie das machen müssen mit dem Aufbau, und sagt, das Allerwichtigste, was ihr tun müsst, ist, ihr müsst die Frauen einbeziehen. Sie müssen von Anfang an aus den finsteren Küchen und Landwirtschaften und hinter dem Herd hervorgezogen werden. Sie müssen beteiligt werden. Wenn ihr das nicht tut, wird es keine Demokratie geben, geschweige denn Sozialismus. Und da er dieses als Wichtigstes in der Revolution ansah, dachte ich, das ist etwas, was wir übernehmen oder aufnehmen können und müssen.
Was meinen Sie denn, sind denn feministische Ideale zwangsläufig mit der Linken oder mit der linkspolitisch verbunden?
Also ich denke, dass feministische Vorstellungen, so wie ich Feminismus verstehe, auf jeden Fall links sind, antikapitalistisch und für eine alternative Gesellschaft. Soweit unsere Linke für eine alternative Gesellschaft steht, könnte sie sich mit dem Feminismus einigen. Sie nennt sich ja auch eine feministische Partei. Ich wollte das zuerst streichen, als ich dahin kam, weil ich sagte, ihr seid keine feministische Partei, und zwar überhaupt nicht, sondern eher eine patriarchale. Aber ich dachte dann, das ist umgekehrt. Wir lassen das als Ziel stellen, als stehen, als Perspektive, und arbeiten darauf hin, dass diese Partei feministischer wird.
Die Frauen, die Ihnen für Ihr Buch Briefe und Aufsätze geschickt haben, leben in ganz unterschiedlichen Ländern und Systemen. Wie gelang denn eine Zusammenarbeit über eine solche Entfernung eigentlich?
Ach so, ich kenne die alle. Ich kenne die aus den unzähligen internationalen Kongressen, Konferenzen, Zeitschriften, Zusammenarbeiten, und auch aus der langen Zeit. Ich habe, als die Frauenbewegung abflaute in Deutschland, also in den 70er Jahren, als Fordismus zu Ende ging, habe ich aus Verzweiflung, weil ich fand überhaupt keine linken feministischen Frauen mehr, eine europäische Internationale gegründet. Das hat alle europäischen Länder zusammengeschlossen, und wir haben 19 Jahre lang Jahr um Jahr in einer anderen europäischen Stadt einen Kongress gemacht über unsere Aufgaben und was wir als nächstes tun wollen und wie wir uns vernetzen und so weiter. Und das haben wir nur deswegen nicht weltweit gemacht. Unsere Idee war natürlich weltweit, weil wir das Fahrgeld nicht hatten. Also haben wir uns auf Europa beschränkt. Daher kenne ich alle diese namhaften Feministinnen und Aktivistinnen in aller Welt. Und sie sind viel linker geblieben als die in Deutschland. Sodass die Frage, wie müsste ein linkes feministisches Projekt heute aussehen, bei ihnen zweierlei bewirkt hat. Erstens, das sagen wir sofort und so, und du weißt doch, kennst uns doch. Und zweitens, Was? Ihr habt in Deutschland eine Partei, die feministisch sein will? Das ist ja fantastisch. Wir möchten auch mit euch zusammenarbeiten und immer in diesem Netz bleiben, weil in diesen anderen Ländern bläst der Wind gleichzeitig schärfer und gleichzeitig gibt es mehr Frauen, die dabei geblieben sind.
Wie ist es denn jetzt zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Haben Sie die Frauen angeschrieben?
So ist es. Jede einzelne mit einem Brief persönlicher Art, woher wir uns kennen und was wir schon alles gemacht haben. Und dann mit einer Kurzzusammenfassung des Projektes, die vier in einem Perspektive, auf Englisch, damit sie sich dazu verhalten konnten.
Einer Ihrer wissenschaftlichen und politischen Hauptgedanken ist auch die Vier-in-Einem-Perspektive. Je 4 Stunden des Tages sollen 4 Lebensbereiche gelten. Arbeit, Familie, Zeit für sich selbst und politische Aktivitäten. Ganz ehrlich, wie soll man das denn alles schaffen?
Ja, die Idee ist natürlich, in dieser etwas festgefahrenen gegenwärtigen Lage noch einmal alle Arbeitstätigkeiten, die die Menschen haben, gemeinsam, also als Gesamtarbeit zu besichtigen. Und da fällt sofort auf, dass natürlich nicht nur die Lohnarbeit ein Teil unserer Arbeit ist, sondern gleichzeitig die von Menschen zu Menschen, nicht nur Familie, sondern Menschen überhaupt. Und dann die Arbeit an sich selber, dass man seine Fähigkeiten, die in einem Schlummern entwickeln, also sich selbst als Zweck hat, und dann, dass man politisch eingreift. Und wenn man das so besichtigt, dann könnte man zur Frage: Ist unsere Gesellschaft die Arbeit ausgegangen oder ist die Arbeitsgesellschaft in Krise? Antworten, ihr spinnt da wohl. Wir sind bereit, 16 Stunden am Tag tätig zu sein in dieser Gesellschaft. Aber wenn wir das sind, haben wir 4 Bereiche, in denen wir uns bewegen. Sonst ändert sich überhaupt nichts. Und das bedeutet, wir haben nicht mehr als 4 Stunden Zeit für die Erwerbsarbeit. Punkt 1, also radikale Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit, damit die anderen 3 Bereiche überhaupt in unser Leben passen.
Radikale Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit ist ja auch schwierig, weil man muss ja Geld verdienen.
Ja, das setzt natürlich voraus, wie mit Rosa Luxemburg längst gesprochen, die sozialen Garantien des Lebens sind selbstverständlich, müssen selbstverständlich gegeben sein. Und was die sozialen Garantien sind, ist ein gemeinschaftlicher Aushandlungsprozess. Wie viel brauchen wir? Und das wird für die meisten Frauen eine Einkommenserhöhung geben. Und nur für ganz wenige eine Kürzung. Die Kürzung trifft die Männer.
Würden Sie so als ideal voraussetzen?
Ja.
Mein heutiger M19-Gast stammt ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und lebt heute in Esslingen. Für die Buchmesse ist Frieda Haug heute nach Leipzig gekommen. Wir machen eine kurze Musikpause und träumen ein wenig mit Robert Schumanns Träumerei Opus 15. M19, das lange Interview bei Mephisto 97.6, hat heute die Wissenschaftlerin und Feministin Frigga Haug zu Gast. Wir haben gerade Robert Schumanns Träumerei gehört. Frau Haug, Sie haben mit Ihrem Projekt Briefe aus der Ferne viele Probleme und Fragestellungen zum Thema Feminismus aufgedeckt. Zum Schluss schreiben Sie, das Projekt wird weitergehen. Wovon träumen Sie denn? Wie soll es weitergehen?
In dem Fall ist das Projekt einer feministischen Internationale. Ich habe lange darüber nachgedacht, als ich die vielen, vielen Briefe las, die alle gleichzeitig ganz nah sind, weil man spricht miteinander, als hätte man gerade noch miteinander gefrühstückt und hat dieselben Gegenstände und dieselbe Perspektive, was ungeheuerlich ist über den ganzen Globus, über 6 Kontinente. Und gleichzeitig, dass es auch fern ist, dass man verschiedene Punkte anders sieht oder andere, ganz andere Schwerpunkte hat. Zum Beispiel aus den USA gibt es ganz viele, die hauptsächlich über emotionale Arbeit arbeiten, was nicht mein Hauptpunkt ist. Aber dann, als ich versuchte, die sozusagen über einen Kamm zu scheren und zu sagen, das müssen wir nur noch kohärent zusammenarbeiten, dann wird das ein Projekt, stellte ich fest, nein, wir müssen sie verschieden lassen und müssen diese Verschiedenartigkeit verknüpfen. Dann wird das so ungeheuer stark, und zwar als internationales Projekt, nicht bezogen auf die BRD und nicht bloß gestört durch unsere etwas kleinkarierten Probleme. Und dieses Projekt hat nicht nur begonnen, sondern die Frauen wollen ja weitermachen. Die schreiben ja immer weiter Briefe und schicken weitere Texte, die sie noch nachreichen wollen, was ihnen jetzt Neues eingefallen sind, und suchen praktisch nur noch nach einem kohärenten oder einem kulturellen Projekt, in dem das möglich ist, dass man über E-Mail und Internet immer weiter daran arbeitet und die Frauen eine unglaubliche Stärke auch zeigen, das zu tun.
Also könnte es demnächst ein zweites Buch Briefe aus der Ferne geben, wenn Sie noch so viele Zuschriften haben?
Ja, aber dazu müsste ich noch jemanden außer mir haben. Jemand, der das mit mir zusammen macht. Allein ist das zu viel Arbeit. Das erste war schon viel Arbeit, denn die schreiben ja in allen Sprachen der Welt, also muss man es übersetzen und dann kontrollieren, dass die Übersetzungen richtig sind und so weiter. Antworten, die begeisterte Zustimmung halten, das mache ich, kann ich nicht allein.
In Briefe aus der Ferne meldet sich auch die Krimi-Autorin Christine Lehmann zu Wort. Sie selbst haben in den 90ern 2 Krimis mit zugegebenermaßen recht politisch anmutenden Titeln geschrieben. Wann werden denn wir denn von Ihnen wieder mal einen Roman lesen? Vielleicht auch zur nächsten Buchmesse?
Die Krimis heißen jedem nach seinen Bedürfnissen und jedem nach seiner Leistung. Und da fehlt natürlich noch jedem nach seinen Fähigkeiten. Dafür habe ich Skizzen gemacht, aber ich habe keine Zeit mehr, seit ich in diese Linke gegangen bin, um dieses in eine feministische oder eine Partei mit feministischen Dimensionen zu verwandeln. Das ist so wahnsinnig viel Arbeit, dass ich zum Schreiben eigentlich nur noch zu wissenschaftlichen Texten komme.
Was würde Sie weiterhin schriftstellerisch dann reizen?
Schriftstellerisch schließt aus die wissenschaftlichen Texte, die ich schreibe. Ich schreibe zum Beispiel gerade über Liebe. Für das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus habe ich das Stichwort Liebe übernommen. Und das Stichwort die Linie Luxemburg-Gramsci und ähnliche sehr, sehr herausfordernde Sachen. Denn es gibt zum Beispiel beide Stichworte gibt es gar nicht im marxistischen Diskurs, nicht in der Tradition der Arbeiterbewegung. Da muss man andere Quellen heranziehen. Das kostet unheimlich viel Zeit. Und ob daraus sich automatisch plötzlich literarische Produkte im Sinne von schöner Literatur ergeben, das bezweifle ich. Aber die Texte die Stücke für den Krimi, den dritten liegen noch da, und außerdem schreibe ich Kurzgeschichten, fällt mir gerade ein, und zwar Kurzgeschichten und Glossen, und zwar immer dann, wenn mir etwas ganz Skandalöses passiert. Die ganz letzte Kurzgeschichte geht zu der Fußoperation, die ich gerade hinter mir habe und die schiefgegangen ist in einem neoliberalen Krankenhaus, und das ist schon veröffentlicht, sodass alle diese Dinge, die mir unterwegs passieren, werden in literarische Form verfremdet und dann öffentlich gemacht.
Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich kurz Rosa Luxemburg zitiert, eine Frau, die Sie in Ihren Schriften oft erwähnen, auf die Sie zurückgreifen. Was ist denn Ihr Lieblingszitat von Rosa Luxemburg?
Ein Lieblingszitat? Es gibt eines, was ich meinem Buch vorangestellt habe. Da ist sie noch nicht so politisch, aber ich kann in ihr einen Impuls von mir entdecken. Das heißt ungefähr so: Ich möchte so sprechen zu den Menschen, dass die Gedanken einschlagen wie ein Blitz. Ich weiß noch nicht, worüber und was ich genau tun werde, ist jetzt noch Original Rosa Luxemburg, aber ich möchte, dass die Menschen sich bewegen.
Ich hatte am Anfang unseres Gesprächs auch gesagt, Rosa Luxemburg hätte eine große Bedeutung für ihre Generation gehabt, für ihre eigene Rosa Luxemburgs Generation. Für welche Bedeutung hat sie denn für die heutige Generation?
Also für unsere Generation, meine, als ich politisch wurde, hat Rosa Luxemburg gar keine Bedeutung gehabt. Und zwar deswegen, weil sie in die Geschichte der Arbeiterbewegung eingegangen ist als Märtyrerin, als Ikone und als eine Frau, die theoretisch nichts leistete und außerdem die Massen überschätzte. Und da ich damals schon ein sehr theoretischer, arbeitender Mensch war und die Schulung in die Frauenbewegung brachte, dachte ich, dies kann ich mir sparen. Und habe all diese Bände niemals gelesen, bis 10 Jahre später, wo ich gedacht habe, vielleicht war das ja alles ein Gerücht. Vielleicht wollen wir Luxemburg doch nicht der Geschichtsschreibung der Männer überlassen, sondern selber gucken, was sie gemacht hat. Dann habe ich ein Seminar angekündigt und das war ganz ungeheuerlich, Rosa Luxemburg zu lesen, weil sie natürlich weder die Massen überschätzt hat, sondern sehr, sehr schlimm über die Menschen in diesen Verhältnissen gedacht hat, wie sie sich in Hyänen verwandeln, sich wechselseitig abschlachten und die Arbeiter nur darauf warten, den Dolch in die Brust ihrer Feinde bzw. ihrer Brüder zu werfen und ähnliche kraftvolle Vokabeln, als auch sie eine absolute Leidenschaft hatte, die Politik von oben aus der Stellvertretung nach unten zu legen, sodass ihre Unbotmäßigkeit eine gegen die Parteiführung war. Aber nicht, dass sie keine Theorie hatte und nicht, dass sie die Massen überschätzt hat, sondern sie, das ist vielleicht ein Lieblingszitat von mir, die Partei kann den Massen nicht sagen, wohin es gehen soll. Sie kann ihnen nicht vorschreiben, wohin und wo lang es gehen soll. Sie kann nicht zu einem Streik aufrufen, der dann am nächsten Tag platt wie ein Frosch zu Boden fallen würde. All dieses muss sie der Geschichte überlassen und es müssen die Menschen selber entscheiden, was sie tun.
Damit sind wir am Ende von M19, dem langen Interview bei Mephisto 97.6. Zu Gast war die Wissenschaftlerin und Feministin Frigga Haug. Vielen Dank, dass Sie da waren.